Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дайкленд.
Вы слушаете Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эхо Айда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
Hallo liebe Leute, wie ich letztes Mal versprochen habe, werde ich mehrere Sendungen über Sibirien machen. Und hier ist der Grund dafür. Im Laufe der Geschichte haben Herrscher immer wieder versucht, Kriege und territoriale Expansion mit Verweisen auf eine angeblich glorreiche Vergangenheit zu legitimieren. Geschichte würde dabei nicht als Wissenschaft verstanden, sondern als politisches Instrument. Historische Ereignisse wurden vereinfacht aus dem Zusammenhang gerissen oder selektiv interpretiert, um gegenwärtige politische Ziele zu rechtfertigen. Heute wieder können wir beobachten, wie historische Narrative zur Rechtfertigung von Kriegen eingesetzt werden, zum Beispiel der sogenannte russische Präsident Wladimir Putin beruft sich in Reden und Interviews regelmäßig auf historische Argumente, um den Angriff auf die Ukraine zu begründen. Gleichzeitig stoßen diese Erklärungen zunehmend auch bei langjährigen Partnern Russlands auf Unverständnis. So erklärte der kasachische Präsident Kasym-Jomart Tokajew bei einem gemeinsamen Auftritt mit Putin in Omsk im Juli 2026, der Krieg solle eingefroren werden. Er sagte außerdem, dass die Ursachen dieses Krieges nicht verständlich seien und dass das Sterben junger Menschen beendet werden müsse. Gerade diese Aussage zeigt, dass selbst enge Partner Russlands die offiziellen historischen und politischen Begründungen für den Krieg nicht mehr nachvollziehen wollen und können. Oder die Reaktion des ehemaligen Präsidenten der Mongolei, Entschuldigung, komplizierter Name, Zahiaigin Elbegdodr, Entschuldigung, Das ist meine bestens. Auf das Interview Putins mit Tucker Carlson. Wie immer verbreitete Putin pseudohistorischen Unsinn darüber, dass die Ukraine nicht existiere und dass sie nicht einmal auf den alten Landkarte verzeichnet gewesen sei. Und dann veröffentlicht ehemaligen Präsidenten der Mongolei in seine X oder so historische Karten des Mongolischen Reiches, auf denen große Teile des heutigen Russlands oder ganz Teile von heutigen Russlands zum mongolischen Herrschaftsgebiet gehören. Dazu schreibt er sinngemäß: Keine Sorge, wir werden niemanden eingreifen. Wir verstehen, dass Geschichte Geschichte ist. Eine solche Haltung verdient meinen aufrichtigen Respekt. Sie zeigt, dass Geschichte nicht dazu dient, heutige Kriege oder territoriale Ansprüche zu rechtfertigen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch ein aktuelles Beispiel nennen. In vergangenen Wochen reiste die amerikanische Journalistin und MAGA-Influencerin, Influencerin Laura Loomer, die über Jahre hinweg wiederholt Narrative der russischen Propaganda verbreitet und den russischen Angriffskrieg relativiert hatte, nach Kiew. Dort traf sie Präsident Wladimir Zelensky und erklärte anschließend öffentlich, sie sei von der russischen Propaganda verbreitet und den russischen Angriffskrieg relativiert hatte, nach Kiew. Dort traf sie Präsident Wladimir Zelensky und erklärte anschließend öffentlich, sie sei von der russischen Propaganda in die Irre geführt worden. Sie sagte offen, dass sie viele unwahre Behauptungen über die Ukraine geglaubt habe und ihre frühere Haltung ein Fehler gewesen sei. Gerade deshalb ist eine kritische Auseinandersetzung mit Geschichte so wichtig. Geschichte darf nicht als Werkzeug der Propaganda dienen. Sie hilft uns viel mehr zu verstehen, wie Imperien entstehen, wie historische Mythen geschaffen werden und welche Folgen ihre Instrumentalisierung für Millionen von Menschen haben kann. Ich hoffe, dass auch viele andere Menschen in Europa, Amerika und die anderen Teilen der Welt, die heute noch russische Propaganda oder pseudohistorische Erzählungen wiederholen, eines Tages zu einer ähnlichen Erkenntnis gelangen werden. Genau deshalb werde ich mich in diese Vortragsreihe auf Primärquellen, zeitgenössische Chroniken, Reisenberichte, Verwaltungsdokumente sowie auf die Arbeiten russischer, europäischer und asiatischer Historiker stützen. Nur durch den kritischen Vergleich verschiedener Quellen können wir der historischen Wahrheit möglichst nahe kommen. Ich möchte die Geschichte der Kolonisierung Sibiriens und des Fernen Ostens anhand historischen Quellen untersuchen. Dabei geht es nicht um politische Parolen, sondern um die Frage, wie sich ein Imperium entwickelte, welche Folgen diese Expansion für die indigenen Gesellschaften hatte und welche unterschiedlichen historischen Perspektiven es darauf gibt. Für diese Vorträge werde ich zeitgenössische Quellen, Reiseberichte, europäische Mittelalterreisende, Werke vorrevolutionärische russische Historiker, Chroniken sowie Verwaltungsdokumente auswerten. Auch wenn viele dieser Autoren eine imperiale Sichtweise vertraten, bleiben ihre Berichte wertvolle historische Zeugnisse ihrer Zeit. Darüber hinaus werde ich Quellen aus den Nachbarregionen Sibiriens heranziehen, darunter chinesische und mongolische Chroniken sowie weitere Überlieferungen aus dem Raum der großen Steppe. Gerade der Vergleich unterschiedliche Quellen hilft uns, Geschichte differenzierter zu verstehen und propagandische Vereinfachungen zu erkennen. Denn historisches Wissen bedeutet nicht nur, die Vergangenheit zu kennen, es hilft uns auch, die Gegenwart kritisch zu hinterfragen und besser zu erkennen, wann Geschichte erklärt und wann sie für politische Zwecke missbraucht wird. Wenn wir heute das Wort Sibirien hören, denken viele Menschen an eine weit entfernte, kalte und fast menschenleere Region. Diese Vorstellung entstand jedoch erst viel später. Vor der russischen Expansion war Sibirien kein leerer Raum. Dort lebten zahlreiche indigene Gesellschaften mit eigenen Sprachen, politischen Strukturen und wirtschaftlichen Traditionen. Die Menschen in diesen Regionen waren nicht isoliert, sondern Teil verschiedener Handels- und Kulturkontakte. Die zentrale Frage lautet so: War die russische Expansion nach Osten die einzige mögliche Entwicklung oder gab es vorher bereits andere Wege, die Europa und Sibirien miteinander verbanden? Und ich glaube, ja, das gibt verschiedene Sachen. Aber vor Sibirien soll ich über Nowgorod sprechen. Nowgorod war eine Handelsmacht im Norden, bevor Moskau zur führenden Macht in Osteuropa wurde, spielte Nowgorod eine besondere Rolle. Die Republik Nowgorod war keine typische Territorialmacht. Ihre Stärke beruhte nicht vor allem auf großen Armeen oder der Eroberung reisiger Gebiete, sondern auf Handel. Nowgoroder Kaufleute waren Teil eines großen europäischen Handelsraums. Sie standen in Verbindung mit der Hanse und handelt mit Städten im Ostseeraum. Besonders wichtig waren Pelze, Wachs, Honig, Leder, Fisch. Und die Pelze hatten im Mittelalter eine besondere Bedeutung. Vor allem der Zobel galt als sehr wertvoll. Man kann sagen, Pelze waren eine Art weiches Gold der Nordens. Und genau alle diese Waren normalerweise kommen aus Sibirien, zu Nowgorod auch. Ja, und die Verbindung sah ungefähr so aus: Gebiete östlich des Urals, dann Nordrussland, dann Nowgorod, dann Ostsee, dann Westeuropa. Das bedeutet, die Geschichte Sibiriens war schon vor der russischen Eroberung mit europäischen Märkten verbunden. Der Osten war also nicht das Ende der Welt, sondern Teil eines großen Wirtschaftsräumes. Dann Ural. Ural war keine Grenze von der Welt, sondern eine Kontaktzone. Heute wird der Ural oft als Grenze zwischen Europa und Asien betrachtet. Und das war so. Aber im Mittelalter war diese Vorstellung jedoch weniger eindeutig. Der Ural war nicht nur eine Trennung, sondern auch eine Verbindung. Hier trafen verschiedene Welten aufeinander. Slawische Händler, finno-ugrische Gesellschaften, turksprachige Gruppen, später mongolische und chinesische Handelsräume. Die Region war geprägt durch Austausch und Konflikte gleichzeitig. Und Handel und Gewalt existieren oft nebeneinander. Das war überall so. Und warum Nowgorod war so stark? Weil das war Republik und sie haben Leute, Art wie Piraten, aber die Name war Ushkuyniki. Und sie war Händler, Entdecker und Kämpfer. Und das war ein interessantes Beispiel für die Dynamik dieser Zeit. Sie waren bewaffnete Gruppen aus dem Umfeld Nowgorods. Und die Rolle war so: erkunden neue Flusswege, beteiligen sich am Handel und erweitern Einfluss von Nowgorod. Aber im Jahr 1478 wurde Nowgorod endgültig in den Moskauer Staat eingegliedert, mit Blut und Kampf und so weiter. damit veränderte sich die politische Ordnung. Natürlich bedeutet das nicht, dass Nowgorod ein friedliches Paradies war oder Moskau nur aus Gewalt bestand. Aber meistens ja. Beide Systeme hatten ihre eigenen Konflikte. Aber die Logik der Expansion für die weiteren Territorien veränderte sich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dies ist nur eine Einleitung und beim nächsten Mal werde ich Ihnen mehr darüber erzählen. Ich habe folgende Bücher verwendet. Das geheime Geschichtswerk der Mongolen von 13. Jahrhundert. Valentin Janin, Arbeiten zur Geschichte und Archäologie Nowgorods. Philippe Dollinger, Die Hanse. James Forsyth, A History of the People of Siberia. Michael Khodorkovsky, Russia's Steppe Frontier. Alexander Etkind, Internal Colonization, Russia's Imperial Experience. Und andere Nowgorod-Chroniken und archäologische Funde. Schönen Tag.
Ветер кормит. меня обвеяла, обмывала студеной волной. В непогоду бурный вал наши лодки колыхал. Эх, приволье, эх, раздолье. Но настал разлуки горький час, как крутили руки за спиной, как надели кандалы на нас и погнали дальней стороной. Гуляй, гуляй, кирка, наша шахта глубока. Эх ты, доля, эх ты, воля. Ах, прощай ты, Волга, мать река, ты прощай, моя красавица. Не забудь своего сынка, без соломы всех кормилица, а там сезона зеленая, и разной дома богатые, тюрьмы крепкие. Железная, зато ты поля не жалтые.
Скажи мне, товарищ, попрут Никиты за что? Скажу я вам просто всю правду, не скрою от вас ничего. Был шайки тогда атаманом, имел 60 молодцов. Любил нападать на прохожих и грабить чужом бандитов. Захочется нам по девчонке село и деревню сожжем, крестьянские избы разграбим, молодок с собою заберем. Но не забыть мне той ночи, а ночка так светла была. Я из лесу вышел с дубиной, на небе светила луна. Гляжу по дороге широкой, за путником мирно идут. Один был монах, другой странник, идут и беседу ведут. Забилось сердце в тревоге, я вмиг из куста подскочил и думал, что будет наживо.